Ja, heute gibt es wieder mal ein bisschen eine Computerorgie. Ich warne Sie und sage Ihnen im Vorhinein, haben Sie keine Angst vor dem Computer, der Computer ist Ihr Freund. Die Fragen, die Sie allenfalls haben, werden beantworte ich natürlich gerne und ich hoffe doch auch stark, Ihnen deutlich zu machen, dass das nicht eine Marotte von mir ist, dass ich hier mit digitalen Mitteln arbeite, sondern dass das beim gegenwärtigen Stand der Erforschung des Wittgenstein-Nachlasses nun wirklich geboten ist. Und ich glaube, das heute Ihnen sehr gut zeigen zu können. Das heißt, was ich tun werde, ist ein bisschen stärker wieder mal hineinzugehen in die Fragen der Digitalphilologie. Ich habe ja vergangene Stunde und auch vor der Unterbrechung längere Zeit philosophische Reflexionen angeboten, worum es da geht beim Wittgenstein. Ich mache jetzt aus einem Anlass, den ich gleich erläutern werde, wieder mal einen kleinen Seitenblick in die philologische Situation. Dazu, das ist nun der Punkt, warum ich von Computerorgie gesprochen habe, haben wir tatsächlich drei verschiedene Zugänge und Plattformen, von denen eine ich mir hätte ersparen können. Ich hätte es also auf zwei reduzieren können, aber zwei müssen es auf jeden Fall sein. Da ist es dann auch schon recht unwichtig, würde ich mal sagen, ob es zwei oder drei sind. Die eine, die ich Ihnen das letzte Mal vorgestellt habe, ist die neue Version der Ilias-Plattform, Ilias 3, Philo.at. Wenn Sie das wählen und hier unter Login sich einloggen, dann geht das. Ich habe das letzte Mal nicht erwähnt. Sie können sich da auch anmelden drinnen. Sie können einen eigenen User, Gast-User haben. Das ist ein anderer Vorgang für die, die sich ein bisschen genauer damit beschäftigen wollen, was man da so alles machen kann. Empfohlen, aber das brauchen Sie nicht. Wählen Sie einfach Login und tippen Sie einen Gastzugang und das Passwort ist ebenfalls Gastzugang. Dann bekommen Sie das, was ich Ihnen angelegt habe und nur fürs allererste erläutert habe beim letzten Mal, dieses BigType-Skript hier. Gehen wir vielleicht noch einmal zurück, um für Sie das nochmal nachvollziehbarer zu machen. Ich habe das jetzt zu schnell gemacht. Sie haben jetzt hier den persönlichen Schreibtisch, das ist das Erste, worauf Sie kommen. Der hat zugegebenermaßen eine ganze Menge von Informationen, die Sie alle nicht bekümmern muss, wenn Sie geradewegs auf das BigType-Skript hier gehen, dann kommen zu dem, was Sie eben hier hatten. Ich habe hier etwas als einleitendes Modul oder sozusagen als eine kleine Topologie Ihnen schon das letzte Mal erläutert. Das sind die beiden Sätze, die dazu dienen, deutlich zu machen, was er nach dem Traktatus nicht mehr aufrechterhält. Das sind die zwei wichtigen Sätze, die weiter ein Motiv für ihn sind. Darüber haben wir das letzte Mal uns unterhalten. Die Konsequenzen aus dieser Umschichtung, ich habe es jetzt eben in einer Prüfung so erwähnt, man kann sich das so vorstellen, wenn man es architektonisch betrachtet, der Traktatus ist ein Haus, manche Stützpfeiler dieses Hauses sind nicht mehr akzeptiert, die werden rausoperiert und einiges von diesem Haus ist aber nach wie vor notwendig und erwünscht. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, das Haus so umzubauen, dass das Erwünschte weiter bleibt und die Zusammenhänge von dem Erwünschten und dem Unerwünschten substituiert und verändert werden durch neu eingezogene Stützpfeiler. Und die Konsequenzen, also die neue Architektur, habe ich Ihnen hier kurz dargestellt. Darüber, ich habe schon gesprochen, Sätze werden verstanden und gebraucht. Verstanden ist der Terminus, der in Richtung persönliches Involvement im Verhandeln von Sätzen, im Handling von Sätzen geht, was im Traktatus nicht vorhanden ist. Dieser ganze Bereich von Vorstellungen, von psychologischen Zuständen, von dem, was der Mensch so mitbringt, wenn er mit Zeichen operiert, um es mal sehr oberflächlich zu sagen. Das ist etwas, was reinkommt neu. Das ist überhaupt nicht trivial, so wie es hier klingt. Da ist der ganze Bereich von Erinnern, Wünschen, Absichten haben und alles das, was man propositionale Einstellungen in der Fachliteratur nennt, ist da mit drinnen, der zu diskutieren ist. Und das Zweite, auf der anderen Seite, Gebrauchsätze sind jetzt nicht charakterisiert als Beschreibung eines statischen Weltzustandes, sondern Sätze haben einen praktischen Umgang, der mit ihnen verbunden ist, und dieser Umgang ist für Sätze wesentlich. Das sind also Thesen, die zu Beginn des Big TypeScripts relevant sind. Und dann gibt es hier, das habe ich das letzte Mal noch nicht erwähnt, diesen Bereich Bedeutungen werden erklärt. Bedeutungen sind das, was im Traktatus auch schon vorkommt, also terminologisch hat auch im Traktatus der Ausdruck Bedeutung eine wichtige Rolle, darüber habe ich gesprochen das letzte Mal, aber Bedeutungen werden jetzt, da es keine Elementarsätze mehr gibt und keine allgemeine Satzform, nicht ein für alle Mal erfassbar, sondern Bedeutungen müssen erklärt werden, und das ist ein völlig neues Feature, das systematisch auftritt zu Beginn des Big TypeScripts, und von diesem Feature ist zu handeln. Das ist nämlich genau das, was jetzt unser Thema ist. Also unter 3 habe ich schon gesprochen davon, sollte es aber noch und werde es noch genauer machen, diese Explikation dessen, dass Verstehen ein Korrelat der Erklärung ist. Bedeutungen werden erklärt, heißt, um es mal ganz abgekürzt zu sagen, Bedeutungen sind etwas, was in einem Give and Take zwischen Sprecherinnen sich überhaupt erst entwickelt. Ich habe das letzte Mal auch schon angesprochen und habe das illustriert mit der Kopftuchfrage, um es sozusagen ein bisschen catchy zu machen. Hat das Tragen eines Kopftuchs eine Bedeutung? Wie komme ich an die Frage heran? Und der Punkt, dass ich das Kopftuch nehme, ist deswegen, also einer der Gründe, es gibt mehrere Gründe, einer der Gründe ist, dass es ein Zeichen ist, noch abgesehen vom Satz. Man kann es leicht explizieren, auch wenn man das als ein Beispiel eines Satzes nimmt und sich fragt, was ist die Bedeutung eines Satzes, wie komme ich dahin? Und die These ist eben, der einzige Weg, dorthin zu kommen, ist die Erklärung, und darüber ist zu sprechen, was das genauer heißt. Das war also das, was bisher geschah. Und jetzt möchte ich beginnen, ein bisschen rein zu steigen in die Computerproblematik. Das ist nicht die Computerproblematik, die Problematik, die man deutlich und am einfachsten sieht, wenn man sich der Computerhilfsmittel bedient. Der Grund, warum ich jetzt erst drauf komme und noch nicht am Beginn dieser Veranstaltung das so deutlich gemacht habe, ist, weil ich Ihnen erläutern muss, was es mit diesem Text hier auf sich hat, den ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Ich habe Ihnen also diese Art von Aufschlüsselung für die ersten 6 Kapitel aus dem Big TypeScript zur Verfügung gestellt. Ich kann mal ganz allgemein das so erläutern, dass ich sage, hier diese 1 bis 6 Einteilung ist die Einteilung, die vom Wittgenstein selber kommt und die eine, das ist das zweite Subkapitel unter dem Kapitel Verstehen, Beginn des Big TypeScripts, und das, was Sie hier oben als dick gedruckt, fett gedruckt sehen, Verstehen, amorph gebraucht, Verstehen mehrdeutig, ist das die Wittgenstein-Überschrift und dann finden Sie einen Wittgenstein-Text. Dieser Wittgenstein-Text, da steige ich jetzt doch vielleicht gleich auf das nächste über. Das ist das Faksimile. Das ist also meine zweite computermäßige Darstellung der Sache. Schauen wir uns mal das hier an. Ich mache es mal mit dem Kapitel 3 statt mit dem Kapitel 2. Hier ist es so, dass wenn Sie sich das ansehen, es deutlich wird, da sind einfach untereinander der Reihe nach diese Bemerkungen, die Absätze. Sie haben das schon gesehen, Sie wissen das. Das wird von mir an dieser Stelle quasi segmentiert. Und was ich hier tue, für meine eigene Verständigung und natürlich für das Studium, ist, dass ich Zwischenüberschriften einfüge, die diese Abfolge unterbrechen. Und zudem, diese Zwischenüberschriften sollen illustrativ sein, illustrieren, worum es da geht. Und ich mache jeweils eine Bemerkung darüber, worum es in diesem speziellen Zusammenhang geht. Und Sie sehen also hier, dass das sind zwei, drei meistens von solchen Absätzen. Und Sie können vergleichen, was sozusagen der Ursprungszustand ist und wie ich es hier zu ordnen versuche. Erklärt sich mehr oder weniger von selbst und ist auch der Hintergrund, wenn ich das noch in Erinnerung rufen kann, der Hintergrund ist, dass ich eine philosophische These, eine allgemeinere philosophische These habe, die darin besteht und die nicht unwichtig ist, dass ganz allgemein im Wittgenstein-Zusammenhang, dass es sich hier nicht einfach um eine Sammlung von Bemerkungen einer nach den anderen handelt, sondern dass das selbst eine interne philosophische Struktur ist, eine Argumentationsstruktur, die man auf den Zahn fühlen kann, die sich hier in diesem Nacheinander ausbreitet und die zu bemerken ist. Darüber habe ich auch immer mehr geredet und im Einzelnen komme ich auf das zurück. Der Punkt, an dem ich im Moment bin und den ich Ihnen jetzt hier vor Augen führen möchte, ist der folgende. Hier steht Verstehen, damit meine ich ein Korrelat der Erklärung, nicht einer etwa medizinischen Beeinflussung. Und nun, um den Kontrast am deutlichsten zu machen, brauche ich die dritte Darstellungsweise. Das ist nach der Web-Version der Bergen Electronic Edition, ist das die Fassung eben dieser Passage. Sie haben hier nicht Wittgensteins Nachlass, Bergen Electronic Edition. Sie wissen, was ich gemacht habe. Ich habe unten ein signifikantes Suchwort, medizinische Erklärung, eingegeben, hier unten unter Search, und das macht es am einfachsten an dieser Stelle an die richtige Stelle zu kommen. Sie haben hier das sogenannte Big TypeScript, Verstehen, Korrelate in Erklärung. Und wenn Sie jetzt ein wenig übergenau eingestellt sind und eine allgemeine Skepsis gegen das haben, was Ihnen Philosophen anbieten, dann finden Sie leicht eine Schwierigkeit. Verstehen, damit meine ich ein Korrelat der Erklärung, nicht etwa etwa medizinische Beeinflussung. Ich meine mit dem Wort verstehen ein Korrelat der Erklärung des Sinns, nicht einer medizinischen Beeinflussung. Da ist doch irgendwas unterschiedlich. Wie kommt es dazu? Das ist der Punkt, an dem in dieser Gegenüberstellung notgedrungen die Faksimile-Version herangezogen werden muss. Und hier sehen wir, worum es sich handelt. Verstehen, damit meine ich ein Korrelat der Erklärung, nicht einer etwa medizinischen Beeinflussung. Schreibt dann darüber, ich meine mit dem Wort verstehen ein Korrelat, Punkt, 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 ein Korrelat der Erklärung des Sinns, nicht einer medizinischen Beeinflussung. Also sinnvoller, das ist sozusagen noch relativ leicht durchschaubar, was da passiert ist. Also erster Hinweis, ich habe Ihnen dorthin geschrieben, die erste Version und die Bergen Electronic Edition gibt die zweite Version. Das ist aber nur eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise. Da muss man einiges ergänzen, philologischer allgemeiner Art, um sich orientieren zu können. Denn ich habe nicht einfach was ich nicht gemacht habe, ist einfach das hier abzutippen, sondern ich habe Ihnen die Version dorthin gegeben, die in der Nedo-Ausgabe zu finden ist. Das ist allerdings jetzt kein Zufall, denn die Nedo-Ausgabe, also das, was man hier in Buchform kaufen kann, die Nedo-Ausgabe hat das editorische Prinzip, alles wegzulassen, alles das wegzulassen, was der Wittgenstein da drüber gemacht hat, und nur die Version zu bringen, hier sehen Sie das zum Beispiel, nur die Version zu bringen, die direkt aus der Schreibmaschine gekommen ist. Das hat philologisch gesehen eine eindeutige Berechtigung. Wir werden noch viel deutlicher sehen, wie berechtigt das ist. Man kann sagen, es ist ein gewisser Purismus. Man kann dagegen halten natürlich. In der Regel, wenn es sich zum Beispiel um ein Theaterstück handelt oder auch um ein Gedicht oder sowas ähnliches und ich hätte ein Manuskript, in das der Autor wichtige Korrekturen eingetragen hat, ja, wenn ich sowas habe, dann wäre ich wahrscheinlich in der Bühnenfassung des Theaterstückes die Korrekturen durchführen, weil das sind die sogenannten Ausgaben letzter Hand, wo man sagt, der Wille des Autors oder der Autorin dafür steht, dass das jetzt dann das Endresultat sein soll. Das ist der Prozess, der schließlich und endlich noch über Korrekturvorgänge stattfindet. Wenn ich ein Manuskript zum Korrekturlesen bekomme und ich mache in der Korrekturphase der Anmerkungen, dann würde ich mich schön bedanken, wenn der Verlag, nachdem ich diese ganzen Korrekturen gemacht habe, die erste Version druckt. Ne? Oder nur sagt, wir drucken die erste Version und Sie können sich auf unserer Webseite anschauen, was der Autor noch für Korrekturen dazu gemacht hat. Nicht? Das ist an dieser Stelle absurd. Aber die Sache ist komplizierter. Die Sache ist deswegen kompliziert, weil es keine in diesem Sinn Ausgabe letzter Hand hier gibt, sondern, kurz gesagt, Wittgenstein hat gearbeitet, in vieler Weise an der Sache herumgedreht und es dann liegen lassen. Das heißt, wir können in Analogie dazu zwar sagen, es gibt einen letzten Zustand, der ist aber nicht der letzte Zustand, der von Wittgenstein akzeptiert worden wäre als das, was jetzt funktioniert und was zur Publikation vorgesehen ist, sondern es ist der letzte Zustand, bevor ihn die Erschöpfung ergriffen hat, unter Anführungszeichen. Und in der Situation, das ist natürlich eine Besonderheit des Arbeitens mit Nachlassmaterialien, will ich darauf aufmerksam machen, nicht? Weil Materialien des Nachlasses haben es halt so an sich, dass man halbfertiges, unterschiedlicher Ausprägung bekommt. Und wenn das so ist, dann ist es ein guter Schritt zu sagen, ich dokumentiere mal das Erste. Und wir werden gleich sehen, wie gut dieser Schritt ist und wie wichtig dieser Schritt sein kann. Das wird sich noch deutlicher zeigen. Das Problem, das sich dabei natürlich ergibt, und das ist ein Problem, das Nedo ganz explizit hat, ist das Problem, was macht man mit dem Nächsten? Ja? Was macht man jetzt mit den Korrekturen? Also ich bin stark auf Seiten von Nedo an der Stelle, dass man das einmal dokumentiert. Der nächste Schritt ist, es muss ja auch, wenn das philologisch in dieser Weise behandelt werden sollte, dokumentiert werden, was der Wittgenstein damit gemacht hat. Wenn man nun sagt, nun gut, dann macht man eben ein zweites Buch Und das zweite Buch enthält alle diese Änderungen. Dann hat man nochmal sowas, hat man nochmal sowas, kostet nochmal so viel und ungefähr 4/5 davon ist genau dasselbe. Das macht wenig Sinn. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich Ihnen als erstes sagen wollte, wir sind im Zeitalter des Computers, sind wir da einfach mit anderen Hilfsmitteln mittlerweile ausgestattet. Denn etwas, was man zum Beispiel, was um vieles sinnvoller wäre, als ein solches Verfahren, das noch einmal zu machen, wäre natürlich zum Beispiel einfach Faksimiles zur Verfügung zu stellen, wo jeder sofort sehen kann, was die verschiedenen Schichten sind. Ist natürlich aus manchen Gründen nicht ganz praktikabel. Was am leichtesten wäre, wenn ich da mal quasi fantasieren darf, am sinnvollsten und am leichtesten wäre es nicht, aber am sinnvollsten, eigentlich das einzig Sinnvolle, nicht, in einem solchen Zusammenhang ist, eine Digitalfassung zu erstellen, die den Basistext enthält und dann die Geschichte so zu animieren, zu dynamisieren, dass unter bestimmten Umständen mit einem gewissen Skript sich die Veränderungen an diesem Manuskript nachvollziehen lassen. Das heißt, man drückt auf Knopf 2 und der Knopf 2 führt dazu, dass sich dieses Ding hier verwandelt in die nächste Fassung. Nicht? Das ist das einzig Akzeptable in Wirklichkeit in dem Zusammenhang. Das ist ein Ziel, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das kommen wird in 20 Jahren, zumindest zu teilen. Ich werde versuchen, also stark dafür zu wirken, dass das kommen wird. Wir haben Schritte diesbezüglich und das ist genau jetzt die gegenwärtige philologische Situation, die ich Ihnen vor Augen führen möchte, in der wir sind und mit der wir operieren können. Also wenn man sich jetzt ansieht, die Intellex-Version, das hier, dann sehen Sie eines. Sie sehen, dass es hier unterschiedliche Farben gibt. Die unterschiedlichen Farben sind, ich meine mit dem Wort verstehen, und dann kommt ein Korrelat der, dann kommt Erklärung des Sinnes. Nicht einer etwa medizinischen Beeinflussung. Da wird nun einmal das eine klar. Ich meine mit dem Wort verstehen ist hier sozusagen die Einfügung. Das heißt, diese Einfügung ist schwarz dokumentiert. Das heißt, man kriegt mit, da ist eine Veränderung passiert im Originaltext. Hier sieht man sehr deutlich, dass wir ein Problem haben schon mit. Das ist gleich beim allerersten Beispiel, das ich da herausgreife, sehen wir, dass es ein starkes Problem hat. Diese roten Dreiecke sollen Sie nicht stören, das sind nur die Hinweise darauf, dass ich hier nach medizinischer Erklärung gesucht habe. Aber hier mit des Sinnes, da wird es echt schon unangenehm, weil Sie... Sie haben sie zweifellos schon mitgekriegt, weil der Status von ich meine mit dem Wort verstehen und des Sinnes so ziemlich ähnlich ist. Es sind beides handschriftliche Einfügungen des Weiteren. Und diese Umsetzung, die hier ist, vergisst es hier plötzlich. Ja? Also des Sinnes, dass des Sinnes auch eine handschriftliche Einfügung ist, kriegen Sie hier plötzlich in der Web-Ausgabe nicht mehr mit. Man könnte sagen, hier ist das noch mit. Hier kriegen Sie mit, dass das eingefügt ist, aber dass das des Sinnes eine Einführung ist, kriegen Sie schon nicht mehr mit. Bevor ich auf die Frage komme, was da dahinter steht, hinter der Web-Edition nämlich, mache ich auf ein zweites Problem aufmerksam, das Sie mit dieser Web-Edition haben und mit dieser Art und Weise damit umzugehen. Sie kriegen hier zwar mit, dass da etwas eingefügt ist, aber Sie kriegen keine Information darüber, was dort gestanden ist. Das führt Sie in eine etwas unglückliche Situation. Sie stehen vor dem Satz und sagen, ich weiß, da stand vorher etwas anderes, aber zusammen mit der Information, ich weiß, da stand da etwas anderes, kriegen Sie gerade extra nicht die Information, was da anderes gestanden hat. Ja? Ja?
Aber nein, das sind die rhetorischen Probleme, die es schon seit 100 Jahren gibt. Das sind dieselben wie immer. Warum kann man da einfach wirklich jetzt hergehen und die Seiten von vorhin ausdrücken und hat das Problem gelöst? Ja? Weil da sieht man ganz genau, was
kompliziert ist. Die Komplikation von Nachlassmanuskripten gibt es schon seit hunderten Jahren. Das ist ganz richtig. Was ich hier jetzt ein bisschen demonstrieren möchte, darum habe ich gesagt, es kommt zu einer Computerorgie, ist, dass wenn man die Mittel der Digitalphilologie hat, man zwar auf viel elegantere und schlüssigere Art und Weise de facto umgehen könnte mit diesen Problemen, dass wir aber noch drin hängen in einer Denkweise und auch in gewissen technischen Beschränkungen, die es uns nicht möglich machen, das heutzutage besser zu machen, obwohl wir es könnten. Wir könnten das besser machen.
Ja, nicht schwer, die ROM zu entwickeln, wo das alles drauf ist.
Na, selbst, ich komme dazu. Das ist genau das, worüber ich sprechen möchte. Denn einer der Gründe, also man könnte jetzt, ich halte einen Dialog, einer der Gründe, warum das hier eine ganz unzufriedenstellende Situation ist. Also das ist eine unzufriedenstellende Situation, das glaube ich. Wie kommt es dazu? Dazu muss man jetzt das Folgende sagen. Diese Web-Version der Bergen Electronic Edition ist gekürzt um den Faksimile-Bestandteil. Das ist einmal das Erste. Die Wittgenstein-CDs, ich werde Ihnen das nächste Mal, das wollte ich jetzt nicht noch mit hineinbringen, das mache ich Ihnen das nächste Mal. Das wäre die vierte Zugangsweise, das wollte ich sozusagen ein bisschen separieren. Die Wittgenstein-CDs, die Sie kaufen können, um ein massives Geld bei Oxford University Press, die wir auch in Wien gekauft haben, die funktionieren anders. Es ist so, wenn Sie das Programm aufmachen, das ist ein extra Programm für die Behandlung genau solcher Nachlässe. Dann kriegen Sie etwas, was ich Ihnen dann noch zeigen werde, nämlich die Möglichkeit zweier unterschiedlicher Transkriptionen. Die eine Transkription ist die sogenannte diplomatische Transkription, das andere ist die normalisierte Transkription und erwähne ich jetzt gleich, was das heißt, aber der Punkt, um den es jetzt geht, ist, zusätzlich, Sie haben drei Sichtweisen in dieser CD-ROM-Edition. Die erste ist die durch diplomatische, die zweite ist die normalisierte und die dritte ist, Sie klicken auf einen Button und Sie sehen das Faksimile. Das, was ich Ihnen in das Ilias hineingestellt habe, sind ganz einfach die Faksimiles aus der Bergen Electronic Edition. Die haben Sie in der Bergen Electronic Edition auf Klick zu dem Text sofort dabei. Das ist in einer Weise der Zustand, von dem Sie sagen, ganz einfach, man druckt das ganz einfach aus und der Zustand ist an dieser Stelle, sieht man schon, natürlich um vieles einfacher, als wenn man es einfach ausdruckt mit Hilfe des Computers, weil wenn das richtig funktionieren würde, dann hätte man eine geniale Situation, man hätte die Situation, dass man den Text hat, dass man dann vielleicht das forschungsmäßig philologische Hickhack um die Texterstellung ansehen kann, warum schreiben die einen das und die anderen das andere. Und dann kann man sich, wenn es einen wirklich genau interessiert, einfach anschauen, wie schaut das dort aus. Ja? Wirklich gut gedacht wäre ganz in Ordnung. Der Nachteil davon, ich habe Ihnen das jetzt deswegen sozusagen so schön beschrieben, der Nachteil davon ist der, dass es dabei entscheidende softwarepolitische Überlegungen gibt, die diese schöne Welt zerstören. Und das habe ich, glaube ich, in der Vorlesung noch nicht gesagt. Habe an vielen Stellen darüber geredet, aber ich muss es an dieser Stelle herbeizitieren. Der Beginn der Nachlassbeschäftigung mit Wittgenstein von mir vor drei Jahren, hat so ausgesehen, dass die Universität Wien, die die CD-ROM hatte, diese CD-ROM auf ihrem CD-Server gespielt hat, und im Campusbereich war diese CD-ROM zugänglich und überall konnte genau das geschehen, was ich eben beschrieben habe. Nach einem halben Jahr ist das nicht mehr möglich gewesen, weil der CD-ROM-Server nicht mehr verträglich war mit dieser Form von Windows-Programm. Der hat Servers gebraucht, also die Treiber, die diese CD gebraucht hat, haben mehrere andere Sachen immer zum Absturz gebracht. Die Schwierigkeit ist die, dass wenn man das Ganze mit CD-ROM-Server betreibt, dass man dann, sagen wir mal, im Falle von Wien 50, 60, 70 CD-ROMs gleichzeitig surft. Wenn Sie auf die UB gehen und sich anschauen, was dort alles angeboten wird an bibliografischen Datenbanken, an juristischen Datenbanken, medizinischen Datenbanken, das läuft alles auf einem riesigen Turm von Computer, der sich CD-Server nennt. Und as it happens, ist das nicht recht kompatibel, was die Oxford University Press mit Wittgenstein gemacht hat. Das heißt, es ist ständig abgestürzt, das heißt, an der Uni nicht mehr zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass das alles nur deswegen so schön geht, weil es integriert ist in eine und nur eine Windows-Umgebung, was dazu führt, dass in Bergen, das kann ich jetzt direkt aus dem Augenschein berichten, mittlerweile ist es so, dass in Bergen selber, wo das Ding hergestellt wird, der ursprüngliche Viewer, also das Programm, mit dem man die Faksimiles anschauen kann, nicht mehr funktioniert. Das heißt, dort, wo die Bergen-Leute selber ihre Sache anschauen, mussten sie einen Teil des Programmes substituieren mit einem anderen, weil das unter Windows XP nicht mehr läuft. Es ist eine traurige und wichtige Erkenntnis forschungspolitisch, softwarepolitischer Art, dass man, wenn man sich auf sowas einlässt, wenn man sich die Segnungen des Computers an dieser Stelle zu nutzen macht, nicht einfach reinfallen soll in eine besondere Lösung. Das heißt, man muss sich was anderes einfallen lassen, sinnvollerweise. Zusammenhang ist noch der, um das also auf das zurückzuführen, was Sie hier sehen. Ich habe also eine Zeit lang protestiert und so weiter, habe gesagt, das geht nicht, das müsste doch anders möglich sein und so. Schlicht und einfach, es ist nicht möglich, die Faksimiles über einen campuseigenen CD-Server stabil anzubieten. Das ist einer der Gründe, warum ich unter Zugangsbeschränkungen die Faksimiles in die Ilias-Geschichte reingegeben habe. Das ist einer der Gründe, kann ich Ihnen sozusagen jetzt erklären, wieso Sie sich mit dem Ilias vertraut machen müssen, weil das meine einzige Möglichkeit ist, Ihnen die Faksimiles zur Verfügung zu stellen. Ich kann es nicht über den CD-Server. Was ich erreicht habe, ist allerdings, da die Universität Wien diese CD ja gekauft hat, Oxford University Press und die damit angeschlossene NLX-Gesellschaft, Intellex ist das. Intellex vertreibt den Inhalt von Oxford University Press an vielen Stellen. Die haben eine sehr reichhaltige Palette von Angeboten. Etwas, was sie haben, ist Webpräsentation von Datenbanken in den Humanities und in dem Fall in Zusammenarbeit mit Oxford University Press. Und was ich geschafft habe, ist, weil wir die Rechte ja davon haben, sowieso, dass Intellex uns für den Wiener Universitätsnetz den Zugang zu ihrer Webversion freigeschaltet haben, damit wir das hier ansehen können. Aber am WWW gibt es keine Faksimiles. Das ist einfach nicht eingeschlossen in dem Leistungsangebot dessen, was der Intellex macht. Und damit haben Sie ein bisschen eine Erklärung der Aufsplittung. Wenn Sie jetzt, und das schauen wir uns das nächste Mal an, wenn wir jetzt darauf eingehen, woher das hier kommt, was Sie hier sehen, dann ist hier das Folgende zu sagen. Das hier ist eine Mischung aus der normalisierten und der diplomatischen Version der Bergen Electronic Edition. Die diplomatische Version der Bergen Electronic Edition ist eine, wo Sie von Anspruch her das aufgeschlüsselt finden, was hier in unterschiedlichen Arbeitsschritten gedeutet wird. Also das heißt, es ist so, dass Sie dann nachvollziehen können, es gibt einen Basistext und an dieser Stelle ist etwas eingefügt worden. das können Sie in der diplomatischen Edition durch bestimmte diakritische Zeichen, heißt es, nachvollziehen. Sie können also in etwa ein Abbild der Komplexität da machen, während die normalisierte Version dann so etwas ist wie die Ausgabe letzter Hand, also der Lesetext, der Zustand, von dem man annehmen kann, dass es der letzte Zustand ist, mit Korrekturen und Veränderungen mit drinnen. Diese beiden Betrachtungsweisen, die in der Bergen Electronic Edition separat zugänglich sind, das werde ich Ihnen zeigen, wie das ausschaut, sind in der Web-Edition mehr oder weniger kontaminiert, zusammengetan und zum Beispiel mit den unterschiedlichen Farbmustern signalisiert. Der nächste Punkt, der jetzt hier zu sagen ist, damit Sie die ganze Story kennen, ist jetzt die Frage, naja, wie kommt es zur Bergen Electronic Edition mit ihren beiden Sichtweisen, der diplomatischen und der normalisierten Betrachtungsweise? Dahinter steht nochmals eine Codierung, eine andere Codierung. Das ist der wirkliche Ursprungstext dessen, was Sie in der ganzen Linie der Bergen Electronic Edition haben. Das ist eine sogenannte MECS, MEX-Codierung. MEX ist eine Auszeichnungssprache, so ähnlich wie HTML, und ist einfach nur ASCII. Das ist schlichtes ASCII. Da müsste ich jetzt relativ lange darüber reden, was da dahinter steht an digitaler Kompetenz und an digitaler Strukturarbeit. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist eine für Menschen beinahe nicht lesbare, sehr, sehr komplexe Auszeichnungssprache, wo Sie kennen bei HTML vermutlich, wenn Sie eckige Klammer H1, eckige Klammer Überschrift, eckige Klammer / H1, eckige Klammer hineinschreiben, also mit eckigen Klammern H1 vorne und hinten, wird ein Text, der dazwischen ist, automatisch vom Browser als Überschrift interpretiert und auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt. Das ist ein simpelstes Beispiel dafür, dass man auf der ASCII-Ebene nur mit Verwendung von ganz normalen Buchstaben, die auch keine Umlaute oder sowas enthalten, Angaben in den Text hineinschreiben kann, sogenannte Auszeichnungen, die etwas darüber sagen, was mit diesem Text in einem anderen Zusammenhang zu machen ist. Das sind sozusagen Aussagen über den Text, die Sie in derselben buchstabenmäßigen Notation in den Text reinschreiben, die man natürlich unterscheiden können muss. In dem Fall vom H1 heißt es, wenn der richtige Browser das sieht, macht er daraus eine Überschrift. Ganz, ganz kurz gesagt und ganz abgegrenzt ist es so, dass diese MEX-Transkription von den Wittgenstein-Texten alle die Informationen, die man hier haben möchte, also die Information, dass das da gesperrt gedruckt ist, die Information der Einfügung, die Information dieses Hakens da und so, alle diese Informationen durch eine ganz raffinierte Auszeichnungssprache in den Text hineinschreibt. Das führt dazu, dass das praktisch nicht lesbar ist. Ich bringe Ihnen das auch nächstens dann einmal mit, damit Sie sehen können, wie das ausschaut. Das ist dann praktisch nicht lesbar. Aber die ganze textphilologische Information, die man braucht, ist da drinnen. Und das ist jetzt die Neuerung, die man mit Computern eben machen kann. Die Idee ist die, alles das, was ein Editor für wichtig findet an einer solchen Textseite, auch im klassischen Sinn, wird philologisch, also digitalphilologisch notiert und wird dort hineingeschrieben und dann operiere ich mit Filtern. Dann operiere ich ganz einfach mit einem kleinen Zwischenprogramm, das mir sagt, so ähnlich wie der Browser sagt, in dem Moment, in dem er H1 findet, stellt er das mitten in der Mitte groß dar. In dem Moment, in dem er findet, zum Beispiel hier, Beginn der Einfügung, Sinnes, Ende der Einfügung, in dem Moment, in dem dieser Filter diese Kennzeichnung findet, sagt er zum Beispiel, lass ich weg. Und das ist ein Filter, der mir aus der Gesamtbeschreibung der Seite die Ursprungsversion herausfiltert. Und das ist in einer, das ist genau das, was die gemacht haben, die Bergen Electronic Edition. Sie haben sozusagen einen Filter angelegt, der sie hätten einen Filter anlegen können, das werden wir uns dann mal anschauen, der nur die Ursprungsfassung herausfiltert. Und Sie könnten einen zweiten Filter anlegen, Sie können beliebig viele Filter anlegen, die beliebig andere Features beschreiben und herausarbeiten. Man sieht, das schauen wir uns dann das nächste Mal auch an, man sieht, dass irgendetwas an dieser schönen Theorie nicht gestimmt haben kann, weil der Filter offensichtlich, also was hier geschehen ist, ist eben offensichtlich das, dass es da ein, es muss sozusagen eine Information im Hintergrund geben, die der Erstellung dieser Seite zugrunde liegt und die bedeutet, dass das hier eine Ergänzung ist und dass das hier nicht als Ergänzung erkannt wird. Und das heißt, da muss es ein, das schauen wir uns das nächste Mal an, welche Hintergründe das hat für die philosophische Betrachtungsweise ist das vielleicht nicht jetzt hier von rasender Bedeutung. Das meiste in dem Zusammenhang ist nicht von rasender Bedeutung, aber an bestimmten Stellen ist es doch nicht unwichtig. Also wenn wir es uns hier ansehen, gerade an der Stelle, ich würde nicht sagen rasender Bedeutung, aber einen gewissen deutlichen anderen Akzent kann man an dieser Stelle schon feststellen. Ich versuche Ihnen das ein bisschen zu explizieren. Verstehen, damit meine ich ein Korrelat der Erklärung. Und Sie sehen, das hat er auch genommen als die Überschrift dieser Sache. Nehmen wir mal an, dass in der ersten Version eine gewisse Deutung dieser Passage der Grund war, warum man das Ganze als Überschrift genommen hat. Verstehen als Korrelat einer Erklärung, wenn Sie mal versuchen, darüber nachzudenken, was Sie unter diesem Slogan verstehen können. Verstehen ist das Korrelat einer Erklärung. Sie werden an gewisse Schwierigkeiten stoßen. Es wird hier von dem Verstehen geredet, ne? Das Verstehen, da gibt es das Verstehen und dann gibt es Erklärung. Gibt es eine Erklärung und Ihnen wird gesagt, Verstehen korreliert mit Erklären. Das Verstehen korreliert mit Erklären und Sie werden nicht besonders klug sein. Sie können sich als erstes fragen, was für eine Erklärung? Ja? Erklären ist doch was an. Also man kann sagen, okay, es ist banal, Verstehen und Erklären hängen irgendwie zusammen, wenn das gemeint ist. Aber es ist sehr vergleichsweise einigermaßen diffus.